ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Wir sind wieder da und wir sind über das Thema Freiheit noch immer nicht hinausgekommen. Hallo Stefan.
Hallo, ich hoffe, das werden wir nie, Manu, aber wir behandeln es heute nochmal explizit und wir haben uns vorgenommen, das konkreter zu tun. Also wir haben uns jetzt so ein bisschen Theologie, Ideen geschichtlich, dem Freiheitsbegriff mal genähert, da ein paar Schneisen geschlagen. Falls ihr das nicht gehört habt, da gibt es schon 2 Folgen zu, könnt ihr gerne reinhören. Wir haben aber gesagt, die Folge heute, die soll mal etwas konkreter sein. Also wo begegnen wir denn positiver oder negativer Freiheit? Und Manu, ich frage dich jetzt einfach Freiheit. Wo hast du da in deinem eigenen Leben Punkte, wo du sagst, jawohl, da stößt meine Freiheit an Grenzen oder da bin ich froh, eine Freiheit realisieren zu können? Wo ist der Begriff, der ja zunächst sehr abstrakt daherkommt, als reiner Möglichkeitsbegriff? Wo ist dieser Begriff in deinem Leben mit Leben und Inhalt gefüllt?
Ja, also natürlich an ganz verschiedenen Stellen. Ich habe beim Nachdenken über positive und negative Freiheiten und dann auch über dieses, das haben wir ja bei Schleiermacher und Barth und bei Luther auch schon gesehen, dass sich das irgendwie auf eigentümliche Weise verschränkt. Also einerseits die Freiheit und andererseits auch die Gebundenheit oder eine Gebundenheit, die man im Namen der Freiheit eingeht. Politisch haben wir dann bei Rousseau gesehen, dass man sich selber Gesetze gibt, also in einer freien Gesellschaft gibt sich die freie Gesellschaft selber Gesetze, an die sie sich dann gebunden weiß. Und da habe ich mich auf individueller Ebene ein bisschen erinnert, natürlich an wahrscheinlich eine der folgenschwersten oder die folgenschwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben zusammen mit meiner Frau natürlich getroffen habe, nämlich Familie zu gründen. Und das hat ja dann auch geklappt.
Okay, aber jetzt nehmen wir uns mal mit. Geht jetzt nicht um den Teil im Schlafzimmer, sondern davor.
Ja, vielen Dank.
Darf ich mir das so vorstellen? Ihr habt euch da so an den Küchentisch gesetzt und dann hast du gesagt, du, ich habe eine These, es wäre sinnvoll, wir gründen eine Familie, verhalte dich mal dazu. Aber es klingt ja ein bisschen so, oder? Die Entscheidung, eine Familie zu gründen.
Ja, ich habe das natürlich jetzt arg verkürzt. Und das Ganze ist komplexer gewesen. Wir sind ja 12 Jahre verheiratet gewesen, ohne Kinder, haben sehr früh geheiratet und uns war eigentlich immer klar, oder wir haben das für uns immer so ausgemacht, dass wir Familie gründen wollen und haben jahrelang gesagt, wir haben weder Geld noch Zeit für eine Familie. Irgendwann ist uns dann klar geworden, also mindestens die Zeit läuft uns langsam davon und wenn Familie gründen, dann wäre es jetzt aber wirklich mal dran.
Okay.
Und so ist das dann zustande gekommen, dass wir das dann auch versucht haben und gesagt haben, ja, wenn, dann jetzt, und dann hat es dann auch geklappt und wir sind eben inzwischen eine 4-köpfige Familie mit 2 Kindern, die 12 und 14 Jahre alt sind. Damals, als sie noch ganz klein waren, vor allem natürlich dann bei einem Kind war das noch recht easy, bei 2 Kindern, da hat das dann angefangen, wirklich zeitweise auch relativ eng zu werden, eben auch mit den Freiheitsräumen. Da hat man dann gemerkt, okay, das sind anstrengende Nächte, wenn Kinder schreien, wenn man mehrmals nachts auf muss, wenn man sich für alles absprechen muss, weil man die Kinder eigentlich keine Minute alleine lassen kann und so. Und da ist dann auch der Lebensradius dramatisch geschrumpft. Also natürlich von uns beiden, da hat sich so vieles getan. Und das Interessante jetzt auf dem Hintergrund dieser Freiheitsdebatte ist natürlich, dass wir sind ja nicht unter einem Zwang gestanden, eine Familie zu gründen. Wir haben uns mehr oder weniger freiwillig, also ich sage jetzt mehr oder weniger, weil wir natürlich in bürgerlich traditionellen Verhältnissen aufgewachsen sind, wo Familiengründung schon, wenn nicht alternativlos, dann auf jeden Fall das präferierte Lebensmodell war. Mhm. Aber wir wollten das. Ich kann das wirklich mit Überzeugung sagen, wir haben das auch persönlich gewollt und haben uns ganz frei dafür entschieden, das mindestens zu versuchen. Garantiert ist das ja nicht, dass das klappt, aber wir haben gesagt, doch, wir möchten Familie gründen. Und in dieser Freiheit haben wir uns an ein Leben gebunden oder an 2 Kinder gebunden, die uns mindestens in der Kleinkinderphase ganz, ganz viele individuelle Freiheitsräume natürlich eingezogen haben. Also plötzlich war da nichts mehr mit spontan ins Kino abends. Wir hatten keine Eltern und Schwiegereltern in der Nähe, die dann die Kinder mal eben kurzfristig hätten übernehmen können. Und das hieß dann wirklich, unser Leben wurde schlagartig sehr viel komplizierter und unsere Freiräume, uns selbst zu verwirklichen, Freizeit zu leben und so weiter, ist dramatisch gesunken oder eingezogen worden. Und das ist eine interessante Erfahrung gewesen. Und was für mich aber noch die krassere Erfahrung war, also ich habe das Gefühl gehabt, mir sind da ganz viele Freiheitsräume verloren gegangen aufgrund der freien Entscheidung, Familie zu gründen. Und dann habe ich erlebt, wenn dann meine Frau mal irgendwie von mir aus auf Besuch bei ihren Eltern war mit den Kindern und ich war einen Samstag ganz alleine. Das hat es dann selten mal gegeben, dass dann ich plötzlich Freizeit zur Verfügung hatte und mich wochenlang gefreut habe auf diesen Samstag und dann sitze ich da am Samstag und verabschiede die Familie und bin allein und denke, du kannst machen, was du willst. Und ich merke, ich bin überfordert. Ich bin mit mir selbst überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt gut tun würde. Ich lese ein bisschen und denke, ach, hätte ich nicht doch lieber in eine Sauna gehen sollen, in einen Wellnessbereich und dann sitze ich im Hallenbad und denke, hätte ich mich doch lieber Fahrrad fahren sollen. Ja. Und ich merke, ich bin quasi mit dieser positiven Freiheit, die mir hier zur Verfügung steht, also mit der Freiheit, mein Leben, zumindest diesen einen Tag, zu gestalten nach meinem Sinn und Gewissen, nach meinen Werten und Zielen, mit dieser Freiheit war ich dann überfordert, weil ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich ohne diese Verpflichtungen und ohne diese Familie, in die ich mich jetzt hier hineingelebt habe. So, das war eine spannende
Erfahrung. Einiges davon kann ich nachempfinden und habe auch eigene Bilder dazu. Bin damals aus einer WG mit meinem Kumpel in Basel nach Bern gezogen, mit Franzi zusammengezogen, die schon eine Tochter hatte, die ja jetzt auch ja für mich wie eine Tochter ist, die aber auch ihren Papa noch hat hier in Bern. Und ja, dauerte dann gar nicht so lange und dann kam mein Sohn auf die Welt. Und für mich war das schon eine ziemlich rasche Umstellung des Ganzen. Yeah. Also so von, ja, wirklich jetzt so Wege mit nachts lange wach bleiben, manchmal auch zu wenig schlafen, aber immer selbst gewählt hin zu dem Family Life in einer anderen Stadt, wo du auch nicht diesen Freundeskreis hast, wo du einfach mal rausgehst und Leute triffst, die du eh schon kennst. Also all das war wirklich eine große Änderung. Nur, wo ich ein bisschen stocke und nicht ganz mitkomme, ist immer dort, wo du das als Wahl beschreibst. Also ich will dir nicht absprechen, dass bei dir eine Wahl war. Mhm. Ich könnte das, glaube ich, rückblickend auf meine Situation nicht als Wahl beschreiben. Wenn ich es jetzt mal versuche, mit diesen Freiheitsbegriffen zusammenzubringen, dann war es bei mir wahrscheinlich eher so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt eine positive Freiheit realisiere, sondern ich habe ich würde sagen, da ist mir etwas widerfahren, was für mich sehr bedeutungsvoll war. Und ich dankbar war, dass es eine Freiheit gibt, dass es in dieser Gesellschaft erlaubt ist, dass jemand, der schon verheiratet ist, sich wieder scheiden lassen kann, man zusammen eine neue Familie gründet, etc. pp. Also das alles schon. Aber jetzt nicht in dem Sinn, dass ich gesagt hätte, ich realisiere jetzt hier einen bestimmten Wert. Oder ich habe mir zum Beispiel auch nie überlegt, soll ich jetzt eher eine Familie oder eine Uni-Karriere anstreben oder sowas. Jetzt kann man sofort sagen, na klar, du bist ja auch ein Mann, ihr müsst euch das ja nicht überlegen, ihr könnt ja immer beides haben. War in meinem Fall wirklich nicht ganz so einfach, weil es schon hieß, dass ich sehr ortsgebunden sein werde auf ganz lange Zeit. Und trotzdem war das nie so quasi ein Trade-off oder ein Mindgame, das ich mir gemacht habe, da zu überlegen, was ist jetzt irgendwie, worin sehe ich mich freier, was ist der höhere Wert für mich oder so.
Ja, ja. Also, aber das kann ich auch nachvollziehen. Also, wenn ich sage, das war eine Entscheidung, dann meine ich damit jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt auf dem grünen Tisch irgendwie Argumente dafür und dagegen gesammelt und gegeneinander abgewogen hätte. Aber wenn ich jetzt die Definition positiver Freiheit als die Freiheit, sein Leben nach den eigenen Werten und Zielen zu gestalten, auffasse, dann würde ich schon sagen, die Familiengründung hat für mich natürlich damit zu tun, dass ich frei war, mein Leben nach eigenen Werten und Zielen zu gestalten und wirklich auch schon lange vorher überzeugt war, ich würde gerne einmal eine Familie gründen, Kinder großziehen. Das hat für mich irgendwie gestimmt und für meine Frau auch. Und dazu ist es dann auch gekommen. Und ich habe das in dem Sinne als Verwirklichung einer Lebensgestaltungsfreiheit jetzt beschrieben vorhin.
Was ja hier ein ganz spannender Punkt ist, ob wir da überhaupt zu Recht von Freiheit sprechen. Ich meine, wenn wir jetzt so eine Freiheitsdefinition wie die von Kant nehmen, der auf eine Autonomie abhebt, die davon ausgeht, dass ich quasi selbst einen Willen fassen kann und mich diesem Willen gemäß dann auch verhalten kann, also dass das tun kann, was ich wirklich möchte,
ja,
dann finde ich das jetzt im Fall der Familiengründung und der Vorstellung, Kinder zu haben, gar nicht so einfach. Weil ich zugeben müsste, dass ich, bevor ich Kinder hatte, mir gar nicht vorstellen konnte, was es bedeutet, Vater zu sein.
Ja.
Also, ja. Ich hatte quasi nicht, also, wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass ich einen Willen haben konnte, Vater zu sein, weil ich keine Vorstellung davon hatte, was es bedeutet, Vater zu sein.
Das schließt sich aber nicht aus. Du kannst natürlich, also du kannst ja einen Willen haben zu etwas, das du eigentlich nicht so wirklich abschätzen kannst. Also lassen sich viele Ziele denken, die man sich wirklich setzt, ohne sich ihrer Implikationen wirklich bewusst zu sein. Und bei manchen sagt man dann auch im Nachhinein, ja, meine Fresse, hätte ich das gewusst oder so. Gibt's ja auch bei Familien jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, oh Gott, hätte ich das gewusst, ich bereue, dass wir Kinder gehabt haben. Gibt's auch, aber doch eher selten. Die meisten Eltern würden ihre Kinder nicht mehr abgeben wollen, wenn sie sie einmal auf die Welt gestellt haben. Aber was doch eine fast schon überwältigend große Mehrheit der Eltern wahrscheinlich ich sagen würde, dass es Zeiten in ihrem Elternsein gegeben hat, die sie einen Preis gekostet hat, dessen sie sich vor der Elternschaft nicht bewusst waren. Also man romantisiert das dann so ein bisschen und denkt, ach, wie schön, wenn man dann den Säugling in Händen hält und so. Was ich mir alles ausgemalt habe, wenn wir Kinder haben, dann gehe ich dann in ein Café und ich lese die Zeitung und das Kind spielt mit einem kleinen bunten Würfel oder irgendwie so und dann merkst du plötzlich, meine Fresse, du kannst keine Zeile lesen, wenn das Kind mit im Café ist und so.
Also, ja, aber das finde ich alles Dinge, die konnte ich mir vorstellen. Das war nicht das wirklich Schwierige. Das wirklich Schwierige war, dass es etwas gibt in meinem Leben, das mir wichtiger ist als ich selbst.
Ja.
Das konnte ich mir nicht vorstellen, bevor ich Kinder hatte. Also ich wusste, wie es sich anfühlt, jemanden sehr, sehr zu lieben. Aber ich wusste nicht, wie das wirklich ist und welche schon fast körperlichen Reaktionen das auslöst, dass da jemand ist, mit dem du wirklich physisch mitleidest, wenn er Schmerzen hat, den du ständig denkst, dessen Gesundheit dir wichtiger ist als deine eigene. Ich sage auch nicht, dass es immer so sein muss. Es war nur für mich eine komplett unerwartete Erfahrung, dass es sowas gibt. Und zwar nicht, weil ich immer gedacht hätte, ich bin mir eh immer das Wichtigste, sondern weil ich einfach diese Erfahrung nie gemacht habe.
Das ist ein spannender Punkt, dass man quasi im Zuge der Verwirklichung seines Lebens und auch seiner Freiheit, würde ich jetzt doch sagen, an einen Punkt kommen kann, wo man merkt, da ist jetzt, gerade wenn es um Beziehungen, um Menschen geht, da habe ich mich jetzt an einen Menschen gebunden oder fühle ich mich für einen Menschen verantwortlich, der mir so viel bedeutet, dass es mich schon fast erschreckt, dass ich merke,
aber siehst du mal, genau deswegen bringe ich das Beispiel, weil da wird jetzt der Freiheitsbegriff so schwierig. Mhm. Oder wenn wir sagen, also ich nehme jetzt das nochmal Glaube und Gesellschaft, diese beiden Pole auf. Also wir haben die negative Freiheit, die eigentlich eine rein abstrakte Wahlfreiheit ist, eine Möglichkeit, etwas zu wählen. So haben sie es definiert. Wir haben eher gesagt, es geht darum, dass ich nicht eingeschränkt werde. Aber genau. am Schluss, ganz nahe beieinander. Auf der anderen Seite habe ich also diesen Pol, dass ich selbst etwas umsetzen kann, was mir wertvoll ist und etwas bedeutet. Dann würde ich sagen, ja, beides hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich Kinder habe, sondern dass ich Kinder habe, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, die ich sehr liebe, dass ich Eltern habe, die ich sehr liebe, das sind nie Dinge, die ich gewählt habe oder die von einer Freiheit leben, die ich realisiere und konkretisiere oder quasi in die Welt setze, sondern das sind alles Dinge, die mir selbst widerfahren sind. Mhm. Also genauso wie es Schicksalsschläge geben kann, die negativ sind, sagen wir Unfälle, Krankheiten, schmerzhafte Verluste und so. Auf dieser Ebene, nur eben im Positiven, deute ich diese ganz engen, wichtigen Beziehungen. Also deswegen nicht als Realisierung von Freiheit, sondern eher als etwas, das mir im Leben geschenkt worden ist und das ich dann sekundär deuten kann als, oh, wie viel Freiheit kostet mich das? Welche Werte verbinde ich damit? Was möchte ich in diesen Beziehungen leben, etc.? Aber dass diese Menschen da sind, und das sind ja reale Menschen, die da sind und Beziehungen haben zu mir, das ist nicht etwas, was aus meiner Freiheit lebt, sondern das ist eigentlich etwas, was meiner Freiheit voraus ist, würde ich sagen.
Jein, also ich habe Mühe, dir bis dahin zu folgen, dass es mit Freiheit nichts zu tun hat. Aber ich finde den Gedanken wertvoll, dass jetzt gerade wenn wir von Beziehungen sprechen, gerade wenn wir von Ehe und Familie und so sprechen, dass es nicht etwas ist, was man irgendwie auf neutralem Grund irgendwie vor zwei Türchen, beim einen steht A, keine Ehe, beim anderen steht B, mit Ehe, und man sich dann quasi für eines der Türchen entscheidet, sondern da widerfährt einem etwas, gerade das Verliebtsein. Ich habe mich ja nicht entschieden, mich in meine Frau zu verlieben, sondern da ist mir eine Person begegnet und ans Herz gewachsen, und ich habe plötzlich gemerkt, mein Gott, die Person ist mir derart wichtig geworden, und ich habe so starke Gefühle für diesen Menschen und so weiter. Das sind ja ein Stück weit auf jeden Fall Widerfahrnisse, aber ich bin ja doch dann da auch ganz als Person mit involviert. Es ist ja nicht so, dass ich quasi Opfer meiner Gefühle oder meiner
das meine ich gar nicht, nur du hast nicht selbst dafür gesorgt, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt.
Ja.
Also es ist eine sehr bedingte Freiheit, die du einer Gnade verdankst, die du nicht selbst in die Welt gebracht hast.
Ja, aber das finde ich sehr schön, weil man das ja leicht zurückbinden kann an das, was wir über den biblischen Freiheitsbegriff auch gesagt haben. Ja, und dass eigentlich die Zuwendung Gottes eigentlich uns die Freiheit des Lebens erst eröffnet, und dass wir nach Schleiermacher eben dieses Leben, dass es ein verdanktes Leben ist. Und
genau, das, ja, also dieses Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, also ja. Das klingt so abstrakt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es empirisch sehr viel gibt in unserem Leben, in dem wir etwas davon erfahren.
Ja.
Dinge, die wir eben nicht selbst in die Welt gebracht haben und die Möglichkeiten erst eröffnen. Ich meine, das Problem, wenn man sich Freiheit so denkt, wie Kant das denkt, dann ist es ja eigentlich die Idee, dass ich mir vernünftig selbst ein Gesetz geben kann,
ja,
das ich befolgen kann. Und dann kann eigentlich meine Freiheit nur dort an eine Grenze geraten, wo Umstände oder irgendwelche Mächte, Staaten etc. ein Regelwerk aufstellen und das sanktionieren können, dass ich nicht das tun kann, was ich eigentlich für richtig halte. Mhm. Oder wenn ich so mache, quasi so in der Nietzsche-Art, dass ich sage, ich muss ein Tier sein, das ein Versprechen abgeben darf, oder? Also dieser quasi Heroismus, dass ich als jemand für etwas stehen kann, der in Freiheit etwas wählt, das er dann in der Welt auch umsetzt. Mhm. Also so diese wirklich pathetische Idee eines heroischen Menschen, sage ich jetzt mal, dann glaube ich, dass beides eigentlich verkennt, dass das, was wir als wirkliche Freiheit erleben, gar nicht aus dieser Art von Selbstermächtigung, sei es jetzt über den Verstand oder über die Standhaftigkeit oder was auch immer in die Welt kommt, sondern dass das, was wir als wirkliche Freiheit und Gebundenheit erleben, eigentlich ein Beziehungsgeschehen ist, in das wir eingewoben werden im Laufe unseres Lebens.
Ja.
Also ein beziehungsloser Mensch hat keine Freiheit.
Ja, good point. Ja.
Also wenn ich an Gefangene denke, die sich dann äußern können oder die Briefe schreiben konnten oder die nach langer, langer, politische Gefangene, nach langer, langer Gefangenschaft eine Biografie schreiben konnten, die betonen doch alle, wie wichtig es für sie war, zu wissen, dass da andere sind, die an sie denken. Nawalny in seiner Rede vor Gericht hat betont, wisst ihr, das ist der Trick. Sie wollen dir das Gefühl geben, dass du ganz alleine bist. Mhm. Das ist die einzige Art, Freiheit wirklich auszulöschen, ist dir das Gefühl geben, dass du wirklich alleine bist. Ja. Und ich glaube aber, Kant und Nietzsche treffen da mindestens nicht das, was mir wichtig wäre an Freiheit, weil sie es zu sehr auf das, was du tun kannst, was von dir auskommt, als Individuum beziehen und vergessen, dass wir eigentlich eingewoben sind in Beziehungsnetze, die erst solche Werte entstehen lassen, die uns vielleicht wichtiger sind als unsere eigenen Affekte.
Ja, ja. Ja, und also lass mich das zuerst stark machen, um es dann ein Stück weit wieder zu problematisieren. Aber ich finde, man kann das sogar noch ausdehnen. Ich erinnere mich jetzt an das Gespräch, das ich mit Barbara Bleisch zum Thema Lebenssinn geführt habe. Und da ist mir das auch klar geworden, dass überhaupt Dinge, die uns Erfüllung und das Gefühl von Sinnbestimmung, auch von Selbstbestimmung geben, dass diese Gefühle immer eigentlich dieses Moment des Widerfahrnisses in sich tragen. Also nicht einmal nur die Frage, wie bist du eigentlich zu der Frau gekommen, mit der du zusammenlebst? Oder wie bist du zu diesen Kindern gekommen? Nicht nur das hat auch einen Moment des Widerfahrnisses. Da ist nicht nur persönliche Entscheidung, da ist etwas, das uns widerfahren. Da sind wir jemandem begegnet und da ist etwas in Bewegung gekommen, das wir gar nicht völlig unter Kontrolle hatten, sondern sogar auch ganz banale Dinge. Warum spielt ein Musiker leidenschaftlich Oboe? Warum hat jemand anderes seine ganze Freizeit mit Golfspielen oder mit Tischtennisspielen verbracht oder macht sogar seinen Sport zum Beruf und so? Warum, wenn du die Leute fragst, die wenigsten würden dir antworten, ja, es gibt ganz verschiedene Instrumente, die man spielen kann und ich habe mal jedes ausprobiert und habe gedacht, ja, warum nicht Oboe? Die meisten würden sagen, ja, irgendwie, natürlich, ich habe Leute gekannt, ich bin aufgewachsen mit Blasinstrumenten und dann habe ich irgendwann dieses, aber meistens kommt irgendetwas ins Spiel von, ich habe gemerkt, das ist mein Instrument und ich habe gemerkt, das ist mein Sport.
Ganz oft ist es die Begeisterung anderer, die uns ansteckt.
Genau, ja. Es ist immer, sogar bei so, ich sage jetzt mal mehr oder weniger banalen Dingen, die aber Sinnerfüllung stiften, ist ein Widerfahrnismoment mit dabei, wo man sagt, da habe ich nicht einfach verschiedene Sportarten gegeneinander abgewogen, gedacht, wo sind die wenigsten Risiken involviert, was ist am besten im Blick auf Reaktionsfähigkeit im Alter oder so, sondern irgendwann merkt man, ich finde Tischtennis einfach wahnsinnig faszinierend und ich mache das lieber als irgendwas anderes und da ist dieser Widerfahrnischarakter immer dabei. Jetzt aber, ich finde, es ist auch immer, ob man das dann Wahlfreiheit nennen will, sei dahingestellt, aber es ist auch immer dieses ganz zutiefst persönliche Involvement mit dabei. Ich bin nicht vom Tischtennis, von der Oboe oder von meiner Frau überwältigt worden, sondern ich habe mich selbst quasi in eine in eine Geschichte hineinbegeben und ich habe ja gesagt dazu. Irgendwann habe ich ja zu meiner Frau, bei Oboe und Tischtennis ist es jetzt nicht genau, nicht dasselbe Commitment, aber irgendwann habe ich meiner Frau vor versammelter Hochzeitsgemeinde gesagt, ich möchte zu dir stehen und mit dir zusammen sein, bis der Tod uns scheidet. Und das ist ja eine, da bin ich zutiefst als eigene Person mit dabei. Weißt du? Ja. Und da sage ich ja zu dem, was mir widerfahren ist.
Ja, nur zwei Dinge. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es wirklich einen wichtigen Punkt, aber ich glaube, da müssen wir jetzt ganz präzise sein. Weil ich glaube, es war nicht so, oder nein, ich spreche jetzt mal nicht von dir, weil das ist eine blöde Unterstellung. Aber ich selbst könnte von mir nicht sagen, dass es so war, dass ich gesagt habe, okay, Tür A, ich führe eine Beziehung mit dieser Frau, Tür B, ich führe keine Beziehung mit dieser Frau, sondern tue was anderes, Tür C, ich suche nochmal einen dritten Weg oder irgendwie sowas. Sondern das Ganze lebt davon, dass man eine Beziehung aufbaut, in der sich etwas etabliert, was quasi zu einem Selbstläufer wird. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt an den Schreibtisch und mal Stefan Jüttes Wertekatalog hervornimmt und dann sagt, so, jetzt messe ich diese Beziehung mal an meinen definierten Wertmaßstäben, die ich irgendwo aufgestellt habe und schaue nochmal in die 10 Gebote, um zu überlegen, ob das jetzt weise ist und richtig und gut, oder? Sondern das sind Dinge, die erlebt man. Man lebt sich in sowas hinein. Die Freiheit würde immer darin bestehen, dass man sagt, ich möchte aber nicht dieser sein, der ich glaube zu werden, wenn ich das weitermache. Ich kann da aussteigen. Das kannst du aber auch noch nach dem großen Jahr vor Standesamt und Gemeinde tun. Das ist schon möglich. Ich meine, dieser Punkt ist doch viel zu dezisionistisch gedacht. Natürlich feiern wir Hochzeiten und sagen ja oder ja mit Gottes Hilfe oder wie auch immer. Aber natürlich weiß jeder, dass es dieses Versprechen nicht ernsthaft geben kann.
Ja, doch. Na, also es ist ein Versprechen im Sinne einer Willensbekundung.
Ja.
Ich möchte das.
Ja, ja. Es ist eine Willensbekundung.
Ja.
Genau. Es ist eine Willensbekundung, die du tun kannst als der erlebt hat, was er bis jetzt erlebt hat und als der als dieser dasteht in diesem Moment.
Es ist keine Garantie.
Du kannst nicht vorwegnehmen, was du in 50 Jahren drüber denkst.
Ja. Ja, und ich weiß ja auch noch nicht, was mich diese Ehe kosten wird. Ich weiß auch nicht, was mich die Familie kosten wird oder was mich keine Ahnung, wenn du einen Beruf mit Menschen ergreifst, weil du auch wieder dieses Überwältigungsmoment, weil dir, keine Ahnung, du übernimmst die Leitung eines Waisenhauses, weil du angerührt bist vom Schicksal dieser Kinder und in ihr Leben investieren möchtest, so sagst du ja dazu, du weißt noch nicht, was es dich kosten wird. Und irgendwann kann es auch sein, dass der Preis so hoch wird, dass du dich da wieder rausnehmen musst.
Ja, und wenn man es mal versucht zu lösen, jetzt von der wirtschaftlichen Metapher, weißt du, was es dich kosten wird, wie hoch der Preis ist, dann könnte man es auch existenziell erfassen und sagen, ich weiß noch nicht, ob ich in der Lage sein werde und ob ich den Willen haben werde, mich als derjenige verstehen zu wollen, der ich sein müsste, um in dieser Beziehung oder um in diesem Job zu bleiben. Und das ist ja immer das Risiko, das man eingeht. Und deswegen meine ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Eheversprechen. Die Absichtsbekundung, das finde ich super. Aber da wo wir doch jetzt eigentlich hinkommen, damit ist doch, dass es nicht so ist, dass wir rein rational entscheiden, ich fange jetzt an, Tischtennis zu spielen und das dann durchziehen. Oder dass wir entscheiden, ich möchte gerne mit diesem Menschen den Rest meines Lebens verbringen oder irgendwie sowas, sondern dass sich uns etwas auftut, was uns fasziniert, was uns begeistert, was uns irgendwo einnimmt und uns zu anderen Menschen macht, als die wir vorher gewesen wären.
Ja, das stimmt, aber...
Also wir bleiben nicht dieselben, wenn wir das tun.
Ja, absolut. Und also da gehe ich mit dir völlig einig und vielleicht dürfen wir uns da nicht zu sehr oder zu lange mit aufhalten. Ich bin da ganz bei dir. Mir ist einfach dieses Moment noch wichtig, dass es eben eine Entwicklung ist, in der ich ganz selber als als Subjekt, als Individuum, an der ich beteiligt bin, und eine Entwicklung, der ich mich auch ein Stück weit noch einmal verschließen könnte. Also ich verstehe ja auch den Glauben, die Glaubensgeschichte. Ich verstehe ja das auch nicht. Ich habe ja auch nicht irgendwann, ich sowieso nicht, ich bin ja christlich aufgewachsen, aber ich habe nicht irgendwann Argumente für und gegen den Glauben gegeneinander abgewogen und bin zum Schluss gekommen, okay, Christentum hat 3 Punkte mehr als Atheismus. Ich werde Christ, sondern da ist mir ja etwas widerfahren. Mir ist die Güte Gottes, die Zuwendung Gottes, die Gnade Gottes, irgendwie, ich habe das gespürt, ich habe gemerkt, das hat sich mir als wahr aufgedrängt irgendwie. Und so verstehe ich auch den Glauben, die Rede von ich habe mich bekehrt, würde ich nur noch quasi in Anführungs- und Schlusszeichen unterschreiben, weil es doch etwas ist, das mir auch ganz stark widerfahren ist und wo ich mich quasi in einer Geschichte Gottes mit mir wiedergefunden habe. Und doch würde ich sagen, es bleibt mir ein Stück weit auch offen, mich dieser Gegenwart und Gnade Gottes auch immer wieder zu verschließen. Also, und ich habe das ja auch immer wieder erlebt, dass ich mich Gott gegenüber, oder um das wieder auf andere Kontexte anzuwenden, auch meiner Frau oder meinen Kindern gegenüber, auch ein Stück weit verschließen kann, dass ich zurückblicken kann auf eine Zeit, wo ich sagen muss, da habe ich meinen Kindern oder meiner Frau nicht den Stellenwert gegeben, den sie eigentlich verdient haben und den ich ihnen eigentlich geben möchte. Ich bin nicht dieser Vater oder dieser Ehemann gewesen, der ich eigentlich sein wollte. Weißt du?
Ja, nur eine Rückfrage, damit ich es richtig verstehe. Würdest du das jetzt als Freiheit beschreiben oder als eine Bilanz, dass du hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben bist und deine Freiheit gerade nicht umgesetzt hast?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich würde das ja dann bereuen, dass ich mich diesen Menschen oder der Gegenwart Gottes verschlossen habe. Und würde sagen, ich hätte das auch anders tun können.
Ja klar, also das auf jeden Fall, ja. das ist
unbedingt. Also und das ist das Freiheitsmoment für mich quasi.
Aber das ist ja noch abstrakt. Die Frage ist doch, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, würdest du sagen, da habe ich Freiheit realisiert, oder würdest du sagen, ich habe meine Freiheit falsch gebraucht und sie hat mich in eine Unfreiheit zum Beispiel geführt?
Ja, also ich finde das eine gute Frage, und es ist mehr als eine Spitzfindigkeit, auch ja, wenn man hier natürlich auf den Freiheitsbegriff wieder abhebt und es sehr darauf ankommt, wie man den bestimmt. Ich würde dann sagen, ich habe meine Freiheit im Namen der Freiheit geopfert quasi. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich frei dafür entschieden oder dazu hinreißen lassen, mich derart in meiner Arbeit zu vergraben, dass ich eigentlich mich selbst als diese freie Person, die ich in Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern sein will, verleugnet oder verloren habe.
Also das ist, weil das kann ich gut verstehen, oder? Also so, ich hatte vor den Sommerferien so eine Zeit, wo ich einfach zu viel gearbeitet habe. Und man könnte schon sagen, ja, meine Freiheit bestand darin, das zu tun, obwohl ich Familie und andere Beziehungen und etc. hatte. Ja. Das kann man schon als Freiheit beschreiben, nur würde ich mich natürlich total weigern zu sagen, dass das eine Zeit war, in der ich meine Freiheit realisiert habe. Ja. Sondern ich würde sagen, es ist eine Zeit, in der ich mir abhanden gekommen bin und gerade nicht getan habe, was ich tun wollte.
Ja, good point. Also es gibt quasi Momente oder Phasen oder Entscheidungen in unserem Leben, in denen wir eigentlich nicht unsere Freiheit betätigen, sondern unsere Freiheit oder die Person, die freie Person, die wir sein wollen, eigentlich verlieren.
Ja. Hast du Geduld für eine etwas komplizierte These?
Ja, wenn wir noch auf die konkreten
machen wir gleich, aber es geht mir eben darum, vielleicht ist es hilfreich, um dann weitere konkrete Beispiele zu diskutieren. Also ich sag mal so, wenn das, was wir jetzt gerade beschrieben haben als Erfahrung, nicht als Freiheit im eigentlichen Sinn gedeutet werden muss, könnten wir ja immer noch sagen, es gibt aber so etwas wie eine Wahlfreiheit, die davor liegt, Und man kann da auch die Wahl treffen, sich in Unfreiheit zu begeben. Mhm. Oder so ganz kurz. Wenn das jetzt so in ein christliches Sprachspiel überträgt, dann könnte man sagen, ich habe die Freiheit zu sündigen.
Ja.
Also quasi nicht das zu tun, was ich eigentlich tun möchte.
Ja.
Paulinisch gesprochen.
Genau.
Ja. Und jetzt, wenn ich das übertrage auf diese negative und positive Freiheit, die uns ja quasi vorgegeben ist zu besprechen, oder? Dann könnte man sagen, naja, die negative Freiheit wäre eigentlich das Äquivalent, dass ich sündigen kann.
Mhm.
Und ich ziehe jetzt die These mal weiter aus. Und wenn diese negative Freiheit riesig ist, also ich habe eine gigantische Freiheit zu sündigen, dann verliere ich plötzlich aus dem Blick, was ich eigentlich tun möchte. Ich spitze jetzt mal die These zu, unserer Kollegin aus Fribourg.
Ja.
Also quasi, wir haben ein Übermaß an Möglichkeit zu sündigen und eine Unterbestimmtheit an Ideen, Visionen und Motiven eines guten und gelingenden Lebens. Ich sage es jetzt mal so. Das, was wir aber jetzt gerade herausgefunden haben, bei allen wirklich lebensweltlichen Beispielen, die wir jetzt durchgegangen sind, also Partnerwahl, Kinder, Umgang mit Kindern, Kindererziehung etc., das waren ja gerade nicht Punkte, dass wir quasi gesagt haben, oh, sieh mal an, ich habe die Möglichkeit, eine verheiratete Frau zu daten und ich könnte mit ihr auch noch mal eine Familie gründen, dann mache ich das doch jetzt. Sondern es war doch viel eher so, dass etwas uns widerfährt, biografisch im Leben, in das wir uns hineinleben, und die negative Freiheit ist eigentlich gar kein Thema, das darin aktiv vorkommt. Also negative Freiheit spielt so lange keine Rolle, wie sie nicht das begrenzt, was wir gerade erleben.
Mhm.
Oder das, was wir in Beziehungen sein wollen.
Ja.
Und wenn das stimmt, dann wäre es zum Beispiel eine ganz falsche Vorstellung, die ich aber schon glaube, dass man sie jetzt zum Beispiel im Talk mit Johannes Hartl auch hören konnte, dass man befürchtet, dass ein Übermaß an negativer Freiheit zu einem Orientierungsverlust in der Lebensführung beitragen könnte. Weil es ja nicht so ist, dass du quasi wie auf einem unfassbar großen Fußballfeld stehst und jetzt nicht mehr weißt, wo du den Ball hinspielen sollst, sondern du bist eigentlich ständig in einem Passspiel mit anderen und plötzlich siehst du die Seitenlinie als Begrenzung. Weißt du so? Das ist ja eigentlich das, was das Leben ist. Mhm. Und nicht du alleine auf einem Riesenfeld an Möglichkeiten.
Ja.
Und wenn das eben zutrifft, dann gibt es eigentlich keine Korrelation zwischen dem Maß negativer Freiheit und der Herausforderung, sich selbst im Leben zu orientieren und sich eine Bestimmtheit zu geben.
Ja, also von der negativen Freiheit zur positiven hin nicht unbedingt, aber eben rückwärts eben schon. Also quasi das Bedürfnis des Menschen, sich selbst zu verwirklichen, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten nach eigenen Werten und Zielen. Das kann eben dazu führen, dass der Mensch merkt, ja, aber ich kann das ja gar nicht. In der Gesellschaft, in der wir leben, merkt dann irgendwie eine, von mir aus für lange Zeit, merkt eine Frau mit unglaublicher intellektueller Begabung und unglaublicher Bildungslust und Lerneifer merkt, ja, ich kann ja nicht mal studieren. Zeitlang war das gar nicht möglich, oder ich habe keine Aussicht auf eine Professur, weil da all die Männer sitzen und sich an ihren Stühlen klammern. Und dann stößt sie sich eben aufgrund eines positiven Selbstverwirklichungswunsches, stößt sie sich an dem Mangel an negativer Freiheit, also an Berufsfreiheit und so weiter. Und dann stößt sie an diese Grenzen. Und wenn das gesellschaftlich passiert, dann werden dann eben solche Freiheiten errungen.
Also, ja, ganz genau. Ja. Aber das ist, ich finde, das ist genau meine These. Also, ja. Du bist völlig auf dem Punkt. Der Weg geht nicht vom Übermaß negativer Freiheiten zu einer Orientierungslosigkeit, die jetzt einen gesteigerten Bedarf an positiven Freiheiten hat, Das ist genau umgekehrt. Erst dort, wo wir in der Realisierung unseres Lebens an Grenzen positiver Freiheiten durch negative Freiheit stoßen, wird die negative Freiheit überhaupt zum Thema. Also,
ja.
Es ist nicht so, dass ein Mensch quasi aufwächst in dieser Gesellschaft und sagt, ha, wir haben ja ganz coole Transgender-Rechte, die erstritten worden sind. Ich könnte ja mal selbst mir vornehmen, jetzt Transgender zu sein. Oh, und jetzt bin ich ganz orientierungslos und puh, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was tun und wer bin ich eigentlich und oh, ich habe Orientierungsbedarf. Dann ist es doch immer nur der andere Fall, dass man in der nicht privilegierten Situation seine positive Freiheit realisieren zu können. Also wer das eben nicht darf, also wer nicht sagen kann, ich möchte gerne eine queere Lebensform jetzt als Beispiel leben, weil ich in einem schlimmen Staat wie Russland lebe, wo das verfolgt wird zum Beispiel, der stößt an eine Grenze negativer Freiheit. Und erst das ist das Problem. Es ist nie umgekehrt ein Problem. Es gibt nicht ein zu viel an Freiheit.
Ja, also, jein, Stefan, man kann doch jetzt diese Beobachtung, also von der Genese her, würde ich das genauso unterschreiben. Ich glaube, die alle negativen Freiheiten sind errungen aufgrund des Bedürfnisses von Menschen, ihre positiven Freiheiten verwirklichen zu können. Und das kann man auch in der ganzen Geschichte des Liberalismus wirklich bis in den französischen Absolutismus zurückverfolgen, indem Leute irgendwann gesagt haben, so jetzt ist aber mal Schluss mit der staatlichen und kirchlichen Bevormundung. Wir haben positive Ziele, die wir quasi verwirklichen wollen als Bürgerinnen und Bürger. Aber man kann das ja schon einpassen, diese Einsicht in eine Emanzipationsgeschichte, in der immer mehr negative Freiheiten errungen werden, also freie Berufswahl, Abschaffung der Ständeordnung, man kann, jeder kann quasi sich in der freien Wirtschaft betätigen und so weiter. Ganz viele negative Freiheiten und bis hin zu dem, was wir heute die Multi-Optionsgesellschaft nennen. Und da gibt's ja dann schon auch durchaus empirisch ernstzunehmende Untersuchungen. Jetzt Barry Schwartz, der dieses berühmte Buch The Paradox of Choice geschrieben hat, wo er versucht, dieses spätmoderne Bewusstsein nachzuzeichnen. Wir haben alle möglichen Freiheiten, wir haben alle möglichen Optionen. Es ist eigentlich mindestens theoretisch, ist eigentlich praktisch nichts mehr festgelegt. Du kannst irgendwie eben theoretisch alles werden, jeden Beruf ergreifen, jedes Studium wählen, jeden Partner, dich für jeden Partner entscheiden. Du hast alle möglichen Freiheiten und dann die Beobachtung, dass viele Leute mit dieser Fülle an Optionen überfordert sind und tatsächlich ein Orientierungsverlust erleiden, so wie ich das vielleicht im Supermarkt habe, wenn ich nicht bei vollen geistigen Kräften bin und dann mit dem Einkaufswagen wie ein Irrer durch diese Gestelle eile und mich nicht entscheiden kann, ob der Fülle an Möglichkeiten. Und das gilt ja für Lebensentscheidungen, Partnerschaftsentwürfe, für Weltanschauungen und so weiter. Die Auswahlmöglichkeiten sind unendlich und viele Menschen sind ja dann tatsächlich überfordert damit und haben ein Substanz. Substanzielles Orientierungsbedürfnis, weißt du, das kann es ja schon geben.
Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass hier zwei Dinge zusammengemixt werden, die wirklich nicht zusammengehören. Das eine wäre auf der Ebene der Wahlfreiheit. Da gebe ich dir recht. Also wenn es so ist, dass ich im Supermarkt bin und ich habe 620 verschiedene Schokoriegel, dann hört der Spaß auf.
Ja.
Das verstehe ich. Aber die Beispiele, die ja wirklich wichtig sind und wo es um das geht, was wir im echten Sinn als positive Freiheiten meinen würden. Also das Recht, nach seinen religiösen Überzeugungen zu leben zum Beispiel. Das Recht, nach Glück zu streben und es auf seine Art umzusetzen. Sowas. Das sind ja keine Wahlfreiheiten. Ich wähle ja nicht zwischen verschiedenen Angeboten auf dem Markt der Sinnangebote aus. Das ist ja einfach eine soziologisch verkopfte Darstellung, die quasi unter einem Marktparadigma unsere Welt einordnen will. Sondern in der Realität ist es doch so, dass ich als Mensch mich in etwas hineinlebe, etwas erlebe und damit eine Identität ausbilde. Also der Mensch, der zum Beispiel sagt, hey, ich verstehe mich als non-binär, der trifft doch nicht eine Wahl aus verschiedenen Kästchen, die er mal durchgeht und sich sagt, oh, passt das, oh nein, ich lege mich jetzt mal auf das fest, sondern da ist doch ein Erlebenshintergrund, eine Identität, ein Verständnis von sich selbst als Mensch dahinter. Und das ist gerade nicht die Situation vor dem Supermarktregal, die dazu führt, sondern das sind Beziehungen, Kontakte und Deutungen von diesen Beziehungen und der eigenen Person in dieser Beziehung, die dazu führen. Und ich glaube, das wäre total unterbestimmt zu sagen, nur weil wir viele Rechte haben, haben wir jetzt ein Orientierungschaos.
Viele Rechte, viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Und ich habe ein bisschen Mühe. Ich glaube, also natürlich bei dem Beispiel jetzt, das würde ich ja auch ganz, um das gerade mal aus dem Weg zu räumen, das würde ich jetzt natürlich ganz sicher nicht behaupten, dass Leute einfach aus Freude und Lustigkeit das Gefühl haben, ach, ich bin doch jetzt mal trans oder so. Oder einfach, weil das jetzt quasi auf dem Menüplan der geschlechtlichen, sexuellen und so weiter Identitäten steht, wähle ich das mal aus. Das ist natürlich nicht der Fall. Da kommt ja auch das wieder, was wir als Widerfahrnis des Lebens besprochen haben, Menschen finden sich wieder in einem Leben, in einem Selbst, das jetzt queer ist. Oder sie finden sich ja, die entscheiden sich nicht irgendwie schwul zu werden, sondern finden sich wieder als schwule Männer und müssen damit jetzt zurechtkommen. Früher waren halt viele dieser Selbst Bestimmungs- und Selbstentdeckungszusammenhänge halt irgendwo gar nicht auf dem Schirm. Und da haben Leute dann entsprechend darunter gelitten, weil es keine Begriffe gab, um das zu beschreiben und auch keine gesellschaftlichen Freiheiten, das zu leben.
Es gab keine Öffentlichkeit, in der das sein durfte.
Genau. Also das würde ich natürlich unterschreiben. Aber dass die Spätmoderne mit einem Überschwang an wenigstens theoretischen Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, seine Werte zu bestimmen und so weiter, dass das auch Unsicherheiten schafft, schon alleine die Frage der Rollengebung. Und wieder, ich sehne mich ja nicht nach früheren Zeiten zurück.
Ich will dich auch gar nicht in diese Ecke stellen, gell?
Das ist ganz sicher nicht der Fall. Aber viele Fragen, die heute einen spätmodernen Zeitgenossen oder eine spätmoderne Zeitgenossin irgendwo bewältigen und bewegen muss, haben sich halt lange Zeit gar nicht gestellt. Wenn irgendwo klar war, traditionelles bürgerliches Familienmodell, die Frau bringt 3, 4, 5 Kinder zur Welt, findet ihre Erfüllung als Mutter in dieser Berufung und der Mann macht seinen Job und ernährt seine Familie und füllt seine Rolle als Haupt der Familie aus und so. Wenn das klar ist, dann ist auch irgendwo etwas ganz Entscheidendes für einen Lebensentwurf geklärt. Und wenn das nicht mehr klar ist und man merkt, ja, aber da gibt's ja, man könnte das auch ganz anders machen. Man könnte Rollen tauschen, man könnte eine offene Beziehung, man könnte Patchwork, whatever. Ich sag auch hier nicht, dass sich die Leute auf dem grünen Tisch dafür entscheiden, aber es ist doch die Möglichkeiten der Lebensgestaltung und der Lebensführung sind so weit, so breit diversifiziert, dass es schon auch Verunsicherung auslösen kann. Also das ist doch.
Also ich glaube, mein Problem damit ist, wenn ich will ihm nichts unterstellen, aber ich habe Johannes Hartl im Gespräch mit Glaube und Gesellschaft ein bisschen in die Richtung verstanden und ich spitze das jetzt vielleicht zu und ich hoffe, es ist fair, was ich mache. Dass er sagen würde, naja, weißt du, eigentlich führt diese Freiheit, selbst sein Geschlecht und die sexuelle Orientierung und alles festzulegen und das auch wieder zu ändern etc., zu einer derart starken Fokussierung auf dieses Thema, dass eine größere Unfreiheit damit in die Welt kommt. So als These.
Ja.
Oder am Beispiel der Kindererziehung. Ja, indem wir unseren Kindern möglichst große Freiheit geben wollen, verpassen wir eigentlich das, was unsere Aufgabe ist und sie überhaupt erst freiheitsfähig macht, nämlich echte Erziehung, also die Vermittlung von dem, was uns wirklich wichtig ist und die Weitergabe unserer Werte etc.
Oder? Ja.
Das ist so das Bild, an dem ich mich jetzt gerade abarbeite. Ja, ja. Und da würde ich aber sagen, da ist der übervolle Supermarkt mit 40 gleichen Artikeln aus derselben Kategorie. Einfach das denkbar schlechteste Bild dafür, weil Menschen weder in der Kindererziehung noch in der Wahl ihrer Partner noch in ihrer Identitätsfrage als wer oder was oder mit wem oder mit was oder etc. sie sich verstehen, das quasi als eine Wahl verstehen wie eine Auswahl auf der Speisekarte. Sondern das sind realisierte Beziehungen, die sie deuten und die sie leben und zu denen sie sich bekennen wollen, die an Grenzen stoßen unnötiger Unfreiheiten oder mindestens von Unfreiheiten, die hinterfragt werden müssen. Und das, glaube ich, müsste man als erstes einfach mal ganz prinzipiell unterscheiden.
Ja.
Das wäre mir mal wichtig da. Und jetzt, wenn wir über die Frage positiver Freiheiten nachdenken, dann mein ich einfach, die sind eigentlich dort, wo sie wirklich bedeutend sind, gerade dadurch gekennzeichnet, dass wir sie nicht als Wahl bestimmen würden. Also natürlich, oder Teenager denken manchmal über die Partnerwahl so nach wie über den Schuhkauf. Also wer passt, werde ich mal ein passendes Paar Schuhe finden, werde ich mal den passenden Partner, also so,
oder? Ja, ja, und so Dating-Apps wie Tinder und so funktionieren natürlich schon, wenn wenigstens vordergründig, nach genau dieser Logik. Swipe nach rechts, swipe nach links, so passt nicht und so.
Aber wer in einer Beziehung war, weiß ja, dass das genau nicht die Art und Weise ist, wie es funktioniert. Und das ist, ich glaube, auch Menschen, die sich über Dating-Apps kennengelernt haben, werden nach 2 Jahren Beziehung nicht die Geschichte erzählen, ja, das war halt ein Algorithmus, der hat das gut gematcht und wir kommen gar nicht schlecht klar. Sondern jede dieser Beziehungen, wenn sie erzählt wird, hat sowas wie ein widerfahrenes Charakter inne.
Ja.
Und jetzt, das, warum ich das alles aushole, es geht mir darum, ich finde diese These oder diese Gegenüberstellung von positiver und negativer Freiheit hat tendenziell etwas Gefährliches, also sie kann sehr leicht reaktionär werden. Nämlich reaktionär, indem man sagt, ja, schaut mal, wo hat uns eigentlich diese Moderne hingebracht? Zu was hat das geführt? Jetzt ist alles erlaubt, anything goes, aber niemand mehr weiß, was er eigentlich will.
Ja, genau.
Aber so könnte man das ein bisschen.
Das spüre ich verstehen, auch ein bisschen heraus im Freiheitsprojekt. Ich will da niemandem Unrecht tun, aber diese ein bisschen auch kulturpessimistische, antimoderne Haltung habe ich zwischen den Zeilen, meine ich, herauszuspüren.
Ja. Und das, was doch aber der eigentliche Gegner ist, auf den wir jetzt gestoßen sind, wenn wir diese Beispiele lebensweltlich diskutieren, sind doch eher die Verökonomisierungen dieser Beziehungen, in denen wir leben. Also dass man sich fragt, lohnt es sich überhaupt, jemanden zu heiraten oder soll ich nicht lieber für alle Möglichkeiten offen bleiben? Aber das hat nichts mit der negativen Freiheit zu tun.
Ja.
Und die Vorstellung, dass man quasi sagt, na ja, dadurch, dass so etwas wie Scheidung jetzt erlaubt ist und nicht zu sozialer Ächtung führt, ist das ganze Leben viel komplizierter geworden, das halte ich für Bahnunsinn. Also das hat auch niemand gesagt dort, aber ich meine, das wäre jetzt eine Rolle weiter, oder wie man es drehen könnte, wenn man sagt, ja, das hat zu wahnsinnigen Komplikationen geführt. Nein, ich glaube, nur die Komplikationen sind sichtbarer geworden. Früher mussten sie einfach ausgehalten werden in diesen Ehen, die sicher nicht einfach immer nur gewaltarm waren, oder?
Ja, ja.
Ja. Oder dass es nicht mehr quasi Nachteile hat, religionsfrei zu sein. Also, dass es okay ist, nicht zu einer christlichen Kirche zu gehören. Das hat nicht einfach negative Folgen für die Menschen, überhaupt nicht, sondern das bringt uns dazu, darüber nachzudenken, naja, was ist denn das, was eigentlich diesen Glauben oder diese Glaubensgemeinschaft so wertvoll macht, dass Menschen darin wirklich etwas erfahren und erleben, was für sie so wichtig ist, dass sie aus freien Stücken dabei sind.
Ja, ja. Ich habe eine These, mal schauen, ob du mit der besser leben kannst. Ich versuche das so zusammenzudenken. Könnte man vielleicht sagen, dass, wenn wir sagen, ja, aber bei den wirklich wichtigen Dingen geht es nicht einfach um eine blanke Indifferenzfreiheit, um eine blanke Entscheidung quasi A oder B, sondern da ist etwas, was mir widerfährt, drin enthalten. Könnte man vielleicht sagen, dass der Raum möglicher oder denkmöglicher Widerfahrnisse ausgeweitet wird, wenn negative Freiheiten errungen werden. Also, was ich damit meine ist, es hat in Zeiten, in denen die Rollenverständnisse klar waren, bürgerlich festgesetzt waren, in Zeiten, in denen Frauen ganz viele Möglichkeiten gar nicht haben. Da, ich sag nicht, Frauen wären glücklicher gewesen in diesem Arrangement, aber das Widerfahrnis nicht in einer heterosexuellen Beziehung zu leben und Familie zu gründen, die quasi, das war gar nicht denkmöglich. Das war gar nicht, also man ist vielleicht nicht glücklich gewesen in dem Arrangement, in dem man gelebt hat. Aber erst wenn negative Freiheiten errungen werden und es möglich ist, auch, ich habe das schon ein paar Mal gehört, auch von Müttern, dass sie sagen, du, ich habe das gemerkt mit den Kindern, ich bin einfach nicht die geborene Mutter. Also ich bereue es nicht, dass wir Kinder hatten und so haben, aber ich gehe nicht auf in dieser Rolle. Ich habe gemerkt, ich muss was anderes auch noch dazu machen können, ich muss meinen Beruf ausüben können, ich muss irgendwie die Kinder auch mal Teilzeit abgeben können. Ich bin nicht aufgegangen in dieser Rolle so. Oder? Und diese, das ist ja etwas, das ist ja auch nicht etwas, wo sich diese Personen dann für entschieden haben, so quasi, ich will jetzt in dieser Mutterrolle nicht nach traditioneller Vorgabe glücklich werden, sondern sie haben gemerkt, das sind sie einfach nicht. Aber diese Erfahrung stand ja Frauen früherer Zeiten gar nicht offen.
Also ich muss ja ein bisschen schmunzeln jetzt, weil es sind ja solche Beispiele, wo man sagen muss, ja, tatsächlich gab es Zeiten, in denen ein Nachdenken über diese Frage für viele Menschen schlicht sinnlos war. Weil, ja. Weil sie gar nicht die Fantasie oder den Horizont hatten, eine andere Möglichkeit zu sehen. Das verstehe ich. Nur heute müssen wir uns doch fragen, naja, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe gemerkt, ich bin nicht so die geborene Mutter, kann man sich ja auch mal fragen, naja, was sagt das denn über das Bild von Mutterschaft aus, das in unserer Kultur normativ transportiert wird?
Ja, ja.
Weil ganz offensichtlich ist sie ja eine Mutter.
Ja, diese traditionelle bürgerliche Mutterrolle abgehoben.
Also ich versuche nur deine These stark zu machen. Und das Tolle ist ja jetzt in einem Zuwachs negativer Freiheit, also dass sie nicht darauf festgelegt wird, wie sie das tun muss. Am besten noch in Verbindung mit positiver Freiheit, wo es sowas wie Kitas und Mittagstische und sowas gibt, kann sich ja fragen, ja, aber wie könnte ich denn Mutter sein so gestalten, dass es für mich und meine Kinder stimmt?
Ja.
Welche Rolle müsste eigentlich mein Mann zum Beispiel darin oder meine Partnerin darin übernehmen? Das sind jetzt alles Dinge, wo wir plötzlich nicht mehr Sachen einfach erdulden müssen, sondern wo wir in Beziehungen, und das finde ich halt so wichtig, Freiheit so realisieren können, dass sie tragfähiger werden.
Ja, genau. Aber worauf es mir ankommt, ist quasi die Denkmöglichkeit oder dieses Zugeständnis einer Mutter, ich passe nicht in dieses traditionelle Bild, das bin ich einfach nicht. Diese Denkmöglichkeit, die musste errungen werden mit negativen Freiheiten, mit der Möglichkeit, dass eben eine Frau erstens mal gar nicht Mutter werden muss, dass sie Mutter sein könnte und daneben arbeiten kann, dass der Vater sich um die Kinder kümmert und die Mutter Fulltime arbeitet. All dies, das waren ja für lange Zeit gar keine Denkmöglichkeiten. Das ist wie ein Bauer im Mittelalter, ein hochintelligenter Bauer, der sagt, ah, diese Arbeit auf dem Feld, das bin ich einfach nicht.
Ich wäre
so gerne ein Gelehrter oder so. Ja, da hat kein Bauer hat darunter gelitten, kein Gelehrter sein zu können. Die waren vielleicht nicht glücklich mit ihrem Bauernsein, aber die konnten ja gar nicht artikulieren, was für Alternativen ihr Leben vielleicht geboten hätte, weil das nicht denkmöglich, das musste zuerst errungen werden in Abschaffen der Stände und Berufsfreiheit.
Das ist doch genau der Punkt. Also das Entscheidende an dieser These ist doch, dass es nicht so ist, dass zunächst negative Freiheiten anwachsen.
Ja.
Und dann entsteht ein Vakuum, das wir füllen müssen mit positiven Freiheiten, sondern es ist eine große Sehnsucht nach positiven Freiheiten. Mhm. Und damit diese positiven Freiheiten überhaupt sein können, müssen negative Freiheiten verwirklicht werden. Also ist es nicht so, dass es sein kann, dass wir plötzlich weniger positive Freiheiten haben, angesichts der wachsenden negativen Freiheiten, sondern negative Freiheiten wachsen nur, weil positive Freiheiten realisiert werden und entstanden sind.
Ja, aber jetzt lass mich doch noch einmal auf diesen Punkt kommen. Das war ja schon bei den großen Vordenkern des Liberalismus, auch dann Charles Taylor und so weiter, war das ja wichtig. Es geht zentral um die Verwirklichung positiver Freiheiten. Und um positive Freiheiten zu verwirklichen, muss der Mensch quasi er muss auf einen Weg kommen, in dem er sich selbst kennenlernt, es ist eine Bildungsgeschichte, die er ein Stück weit eingehen muss, um überhaupt herauszufinden, um herauszudestillieren, was sind denn meine Werte? Wer bin ich denn überhaupt? Wer will ich sein? Und so weiter. Und das ist ja eine Errungenschaft, das ist eine Emanzipationsgeschichte, die aber, und jetzt möchte ich das doch nochmal stark machen, die auch mit einer Verunsicherung einhergehen kann, die Menschen in früheren Zeiten so nicht gekannt haben. Dass du, wenn du irgendwie Jungs und Mädchen in der Primarschule hast, die sich jetzt fragen, was könnte ich werden? Und in früheren Zeiten war klar, der Sohn des Bauern wird Bauer, der Sohn des Metzger wird Metzger, die Tochter wird Mutter. So, das sind viele dieser Selbstfindungsprozesse und dieser Willensbildungsprozesse waren ihnen gar nicht auferlegt, weil die negativen Freiheiten dafür gar nicht geschaffen waren. Und heute sind die da und das kann doch zu Verunsicherungen führen, dass eine junge Frau vielleicht an ganz verschiedenen Orten irgendwie, sie sehen Menschen, die als Mütter unglaublich erfüllt und glücklich werden und sie sehen Leute, die Karriere machen, Frauen, die darin Erfüllung finden und sie fragen sich, was bin ich jetzt? Man muss ja gar nicht immer die Mütter nehmen, man kann Väter, es gibt auch große, empfinde ich so, große Verunsicherungen auch unter Männern, die sich fragen, ja, ist jetzt Karriere und Teilzeit und Familie und was ist jetzt hier quasi das Ei des Kolumbus, wo soll ich das durchsteuern? Und das schafft doch Unsicherheiten, weil wir so viele mögliche Alternativen haben, unsere positive Freiheit zu verwirklichen.
Jetzt mal rein empirisch, das ist ja so, die allermeisten Männer arbeiten mehr als 80% in einem System, in dem sie das nicht tun müssten, die allermeisten. Das ist mal so das Erste. Das Nächste, was ich sagen würde, ist, naja, dass vergangene Generationen nicht die Möglichkeit hatten, selbstbestimmt sich in etwas zu verwirklichen und vielleicht nicht mal die Fantasie hatten, sich das auszudenken, zeigt ja, dass diese Moderne und die Emanzipations- und Freiheitsgeschichte ein totales Erfolgsprodukt ist. Das ist ja etwas Geniales. Also ein Goethe konnte sich überlegen, bin ich heute Maler oder schreibe ich ein Buch, ich eine Reise oder besuche ich, oder? Der konnte das. Also war nicht so, dass niemand das konnte und niemand diese Fantasie hatte, sondern diese Emanzipationsgeschichte, die Geschichte der Moderne und der Person, die darin aufkommt, ist ja zugleich auch eine Demokratisierungsgeschichte und eine Geschichte, in der mehr Rechte und mehr Gleichheit und mehr Fairness für viel mehr Menschen realisiert wird. Ja. Das denke ich einfach, das darf man nicht aus den Augen verlieren. So, jetzt kann man sagen, ja, das steigt jetzt durch die Möglichkeit, die ich habe, auch der Druck, eine Möglichkeit zu wählen.
Ja.
Und Da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube eher, es ist so, dass es immer Menschen geben wird, die damit hadern und sagen, ah, hätte ich nicht lieber doch das andere IKEA-Bett gekauft. Und es sind dann vielleicht auch die, die sich fragen, ah, hätte ich nicht lieber doch Mathematik statt Theologie studiert oder irgendwie sowas. Es wird es immer geben. Es gab bestimmt auch schon Bauern, die gesagt haben, hätte ich nicht lieber das andere Feld gepachtet und auf Viehbetrieb gesetzt oder irgendwie so, weißt du? Also es gibt immer Menschen, die sagen, what if? Und ich habe bestimmt das Falsche genommen. Mhm. Aber das allein ist kein Anlass, negative Freiheit, einen Zuwachs negativer Freiheit zu kritisieren. Das aber ist nicht ein Problem negativer Freiheit.
Okay, aber das würde ich ja auch nicht. Ist ja völlig unbestritten.
Aber die negative Freiheit,
um Errungenschaften handelt, weißt du?
Die negative Freiheit, das ist für mich ganz wichtig, die wächst nicht dadurch, dass plötzlich neue Ideen in die Welt kommen, sondern dass wir sagen, wenn es dem Max zusteht, dass er das und das tun darf, und wir verstehen, das ist eine Freiheit, die er braucht, dann wollen wir als Gesellschaft so drüber nachdenken, dass wir uns nochmal fragen, warum steht das eigentlich nicht allen offen? Das ist eigentlich der Mechanismus dahinter.
Ja.
Ich mache es jetzt mit einem ganz plakativen Beispiel. Nicht nur der Kurfürst darf seine Religion wählen, sondern jeder Mensch.
Ja.
Nicht nur Heinrich der VIII. Darf sich scheiden lassen, sondern jeder Bürger. Mhm. Das sind doch Dinge, die unser Leben, also ich entschieden dafür, nicht komplizierter gemacht haben, sondern die uns Freiräume eröffnet haben, Probleme auf anderen Ebenen zu lösen. Ich mache ein Beispiel jetzt mit dir, Manu, und du kannst auch rausstreichen, wenn es dir zu persönlich ist und du es doof findest. Aber du bist lange, lange verheiratet. Und du weißt, wie es ist, verheiratet zu sein als Pastor in einer Freikirche. Und du weißt, wie es ist, verheiratet zu sein als Angestellter einer liberalen, reformierten Landeskirche. Sag ich jetzt mal so.
Ja.
Jetzt nur gesetzte Fall, das ist nur ein Mindgame. Du würdest jetzt irgendwie drüber nachdenken, oh, vielleicht hält diese Ehe nicht für immer. Wäre es einfacher für dich, dich zu trennen als Angestellter einer reformierten Landeskirche als Pastor oder nicht? Weil meine These wäre, nein, kein bisschen, weil es nicht von der Möglichkeit abhängt, die du hast, sondern auf die Beziehung ankommt, in der du bist.
Ja, also wie meinst du das
ich sag's mal so, wenn ich mich scheiden lassen würde, dann würde ich gesellschaftlich dafür etwa keinen Preis bezahlen. Niemand würde mich dafür ächten. Ich würde meinen Job nicht verlieren. Niemand würde hinterfragen, ob ich wirklich ein gläubiger Christ bin oder was auch immer. Das wäre einfach meine Privatsache. Geht niemandem was an. Das wäre anders, wenn ich jetzt bei einer Freikirche arbeiten würde.
Ja.
Da wäre das dann vielleicht ein Gesprächsthema. So. Und das, was ich jetzt meine, ist, es wäre trotzdem nicht wahrscheinlicher oder einfacher oder denkbarer für mich, mich scheiden zu lassen, weil die Frage, ob ich mich scheiden lassen will oder nicht, die hängt an der Beziehung zu meiner Frau und wird da drin verhandelt und nicht vor dem Möglichkeitsspielraum der ganzen Welt. Mhm. Wie ich meine Kinder erziehe, das ergibt sich aus der Beziehung zu meinen Kindern und nicht aus dem, was irgendjemand in irgendeinem Ratgeber geschrieben hat und gerade wieder erzählt. Mhm. Also dieser Orientierungsbedarf, um den es hier ständig geht, der ist doch völlig abstrakt und den gibt es doch in dieser Form gar nicht, weil er sich doch immer realisiert in konkreten Beziehungen.
Okay. Also ich verstehe, glaube ich, was du meinst, dass man sich für eine so schwerwiegende Sache, die die eigene Ehebeziehung betrifft, natürlich zunächst mal, man entscheidet sich im Blick auf diese Beziehung dafür, sie aufrechtzuerhalten oder sie zu beenden oder die Ehe zu beenden und nicht aufgrund irgendwelcher Folgekosten, die sozial dann anfallen oder so. Aber ich würde ja doch sagen, es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich lieber, wenn es dazu kommen würde, dass ich mich lieber in einem Umfeld scheiden lassen würde, das mich dafür jetzt nicht verurteilt oder wo ich mich nicht großartig erklären müsste, als in einem Umfeld, wo das dann doch für erhebliche Diskussionen sorgen würde und ich quasi dann irgendwie vor laufender Kamera Rechenschaft ablegen müsste darüber, warum meine Ehe gescheitert ist.
Ja, ja. Nein, also das ist völlig klar. Da verstehe ich dich total. Darauf habe ich auch nicht abgezielt, sondern mein Punkt war eher, nur weil es jetzt gesellschaftlich gesehen einfacher wäre, einen geringeren Preis, sage ich jetzt auch mal, hätte, ja, sich scheiden zu lassen, ist es ja nicht so, dass du am Morgen beim Zähneputzen jetzt ständig überlegst, puh, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und genau so behandeln aber konservative, quasi heranwachsende Jugendliche, indem sie ihnen unterstellen, weil ihr jetzt alles sein könnt und euch nicht mehr auf eine Binarität der Geschlechter festlegen müsst, seid ihr jetzt da die ganze Zeit irgendwie am Herumspielen damit, was ihr eigentlich sein wollt. Hä? Und da meine ich, ja, das sieht man doch jetzt im Fall der Ehe sehr gut, was ja weniger schwerwiegend ist, als zu sagen, ja, als was verstehe ich mich? Also bin ich jetzt Mann, Frau, etwas anderes, möchte ich mich gar nicht definieren lassen. Ich meine, das sind schwerwiegendere Entscheidungen auf einen selbst als eine Ehe. Ja. Und es ist doch eine Frechheit quasi zu unterstellen, naja, weil ihr jetzt diese Freiheit habt, quasi seid ihr in der ständigen Versuchung, da irgendetwas Verrücktes auszuprobieren. Mhm. Nein, ich würde sagen, gerade das Beispiel der Ehe zeigt doch, dass es keineswegs so ist, dass wir sagen, na ja, nur weil wir das tun könnten, ziehen wir es in Erwägung, sondern ob man das in Erwägung zieht oder nicht, das sind ganz existenzielle Fragen, die sehr, sehr ernsthaft und sicher nicht nur aufgrund davon, dass es Möglichkeiten gibt, das zu tun, in Betracht zogen.
Ja, ja.
Das meinte ich damit.
Ja, ja. Ja, da gehe ich d'accord. Absolut.
Also, wenn wir das Ganze jetzt versuchen zusammenzufassen, dann Frage, stimmst du denn der These grundsätzlich zu, dass wir einen Überhang an negativen Freiheiten haben und einen erhöhten Bedarf an positiven Freiheiten, den es zu realisieren gäbe und dass das Christentum darin eine Rolle spielen sollte?
Ah, ich finde das eine schwierige Frage. Ich würde mir schon wünschen, dass vom Christentum aus, von christlichen Kirchen aus, irgendwo inspirative Impulse und Leidenschaft und Visionen kommen, die Menschen, auch junge Menschen, irgendwo packen und wo sie sagen, ja, das ist irgendwie das erfüllt mich mit Lust mitzumachen, da klinke ich mich mit ein, da möchte ich gesellschaftsverändernd, sozial, diakonisch, wie auch immer, Einfluss nehmen. Das ist so quasi eine greater cause, eine greater purpose, der ich mich verschreibe. Und ich fände das eigentlich ganz großartig, wenn Kirchen und das Christentum nicht nur versuchen würde, auf irgendwelche aktuellen gesellschaftlichen Bewegungen aufzuspringen und sagen, das gibt's dann im Fall auch in getauft, sondern wenn wir irgendwie genug inspiriert wären und genug visioniert wären, um auch jungen Menschen einen Grund zu geben, zu sagen, da klinke ich mich mit ein, so. Und das wäre ja dann eine Art der positiven Freiheitsverwirklichung, wo Leute sagen, doch, diese Art der Lebensgestaltung mache ich mir zu eigen, so. Mhm. Das würde ich mir schon wünschen, ja. Mhm.
Ich selbst habe eigentlich gar kein Problem mit der wachsenden negativen Freiheit, weil ich sagen würde, naja, das ist eine reformatorische Erfolgsgeschichte, oder? Also diese Idee, dass jeder selbst vor Gott steht und mit seinem Gewissen ausmachen muss, wie er sein Leben leben will, die wird natürlich reizvoller, je mehr Realisierungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Mhm. Und ich selbst glaube, wir müssen als Christen und als Kirche eher lernen, ein bisschen demütiger hinzuschauen, wo sich denn sowas wie Reich Gottes durch Menschen, die das verwirklichen, was sie wirklich selbst sind und sein wollen, eigentlich schon ereignet, statt immer zu bedauern, dass wir selbst nicht alle diese Anlässe organisieren, wo das passiert.
Stefan, wir sind über Zeit.
Ja.
Ich habe die Befürchtung, dass wir noch eine Folge anhängen müssten. Aber
was? Nochmal. Naja, also ich wäre bereit, nochmal eine Folge anzuhängen. Ich fände es aber spannend, nochmal wirklich sich dann auf eine konkrete Folge, weißt du, von Glaube und Gesellschaft Podcast zu beziehen. Also dass wir zum Beispiel sagen, ja, dann lass uns mal ganz konkret eine Folge machen, zum Beispiel zu dem Gespräch, das ich mit Johannes Hartl geführt habe.
Ja.
Oder eine andere Folge. Und mein Vorschlag wäre, du wählst bis nächste Woche eine Folge aus, schickst mir das aber vorher, dass ich es hören kann, und dann diskutieren wir drüber.
Let's try this.
Okay.
Gut.
Dann bis nächste Woche. Tschüss. RevLab.